Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen, auch zum heutigen Gottesdienst. Es ist schön, dass wir uns versammeln dürfen, im Namen Gottes und aus seinem Wort. Und ich will zum Anfang beten. Herr, ich danke dir, dass du der ewige, gnädige und barmherzige Gott bist. Der Gott, der uns nicht einfach fallen lässt, sondern uns immer wieder nachgeht, uns immer wieder neu eröffnet, wer du bist und dass du alles gegeben hast für uns. Und dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen und deine Gnade in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir immer wieder mehr von dir lernen dürfen in deinem Wort, wo du dich uns offenbart hast. Und dass wir immer mehr dürfen wieder erfahren, wie du heute noch handelst und wirkst. So bitte ich dich, dass du uns jetzt die Herzen auftust für dein Wort. Amen. Wir beschäftigen uns ja schon einige Zeit mit den Psalmen, mit dem Gebetsbuch vom Volk Gottes. Und in der heutigen Predigt will ich mal praktisch anschauen, wie kann man denn das Gebetsbuch in Anspruch nehmen? Wie ist das in Anspruch genommen worden? Denn wo unser Wort und unser Vermögen versagt, da ist Gottes Wort immer noch beständig und tragfähig. Und das hat der Prophet Jona erleben, als er im Bauch vom Fisch war, weil er vom Auftrag Gottes geflohen ist, hat er angefangen zu beten. Und in dem Gebet werden wir feststellen, dass er da Gottes Wort sehr in Anspruch nimmt. Und mit Gottes Wort als Basis eigentlich ein neues Gebet formuliert. Und so bildet uns eigentlich der Psalm vom Jona ein Vorbild, wie wir Gottes Wort dürfen auch in Anspruch nehmen. In jeder Situation. Gerade in Situationen, wo wir vielleicht Schwierigkeiten haben, selber noch eigene Worte zu formulieren. Und darum wollen wir jetzt den Jona-Psalm gerade zusammenlesen. Jona 2, 1 bis 11. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Todesreichen schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Ströme umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin von deinem Auge verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. In welcher Situation hat der Jona das Gebet gesprochen? Ist er da am Strand im Liegestuhl gelegen? Ist er in seinem Studierzimmer gewesen? Nein, er war im Bauch vom Fisch gewesen. Und in so einem Bauch ist es wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Da hat es Magensäure, die einem als Lebendige wendet. da hat es gammelige Fische rum und da hat es sehr wenig Platz und es ist relativ dunkel. Es war nicht unbedingt die gemütlichste Situation, wenn sich da der Jona ausgewählt hat, um so ein Gebet zu formulieren. Aber trotzdem kann der Jona so ein schönes Gebet sprechen. Trotz diesen sehr unangenehmen Umständen bringt es der Jona her, so ein Gebet zu formulieren. Und wenn man den Psalm lesen, dann fällt es immer wieder auf, wie schön dass der eigentlich formuliert ist. Und ich habe mich gefragt, wie ist so etwas überhaupt möglich? In so einer Situation noch so ein Gebet zu sprechen. Und Psalmkenner unter uns haben wahrscheinlich etwas aufgefallen. Nämlich, es ist ihnen wahrscheinlich aufgefallen, wie viele Ähnlichkeiten die einzelnen Verse mit anderen Psalmen haben. Und tatsächlich nimmt der Jona eigentlich in jedem Vers einen Bezug oder einen anderen Psalm als Vorlage. Wir haben zum Beispiel den Psalm 120, der gebraucht wird, den Psalm 42, den Psalm 31, Psalm 69, Psalm 142, etc. Also der Jona bezieht sich da auf das Gebetsbuch vom Volk Gottes. Er betet mit den Psalmen. Und hat er jetzt eine Tora-Rolle in dem Fisch gehabt? Natürlich nicht, weil es hätte ja gar kein Licht gehabt, um sie zu lesen. Nein, der Jona hat als Prophet und als Jude Psalmen auswendig können. Der hat sie verinnerlicht über Jahre hinweg. Über Jahre hinweg hat er sich so einen gewaltigen Schatz an Wissen angeeignet. Und jetzt in tiefster Not, wenn es um jeden Atemzug geht, greift er nicht auf seine eigenen Worte zurück, sondern auf Gottes Wort. Weil das Einzige ist, was immer tragfähig ist. Weil das Einzige ist, was nicht aufhört, relevant zu sein. Und das ist auch für uns eine ganz wichtige Tatsache. In der Not hilft nur Gottes Wort. Keine Philosophie, keine Motivationssprüche, keine Lebensweisheiten, sondern allein das lebendige Wort Gottes, das in jeder Situation Halt gibt. Jesus sagt über das Wort in Matthäus 24, Vers 35, spannende Aussage, 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das erlebt der Jona da, dass allein Gottes Wort im Angesicht vom Tod noch Hoffnung gibt, noch Bestand hat, wo noch Zuversicht und Tragkraft kann geben, weil es als Einzige ewig ist, weil es als Einzige Gottes Wort ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir es kennenlernen, dass wir uns darüber austauschen, dass wir es lesen, aber auch immer wieder verinnerlichen und auswendig lernen. Und das ist eine grosse Sache, die wir leider in der heutigen Gesellschaft verloren haben, Gottes Wort auswendig zu lernen. Und wenn man damit schon in jungen Jahren anfängt, Gottes Wort kennenzulernen, dann häuft man sich einen Schatz an und bis ins Lebensende immer wieder die Tragkraft gibt, die der Jona da erleben darf. Und es bis ans Lebensende in jeder Lebenslage immer wieder Zuversicht geben kann. Und heutzutage gibt es da so viele gute Möglichkeiten. Es gibt auf dem Handy Apps zum Versen auswendig lernen. Man kann es klassisch mit Kärtchen schreiben. Oder noch viel besser ist, wenn man am Familienmittagstisch einfach mal zusammen einen Vers anfängt auswendig lernen. Eine pro Woche, das sind schon 50 Verse im Jahr. Das sind in 10 Jahren 500 Verse. Das ist eigentlich wahnsinnig. Ich muss sagen, ich kann nicht 500 auswendig. leider. Aber es ist immer wieder ein Goldstück, das wir ablegen auf die Schatzbank, wo wir in sämtlichen Situationen wieder führen und in Anspruch nehmen. Und so hat also der Jona aus tiefster Not heraus können so ein Gebet sprechen. Ein Gebet, das gehaltvoll ist. Ein Gebet, das verhebt. Und jetzt wollen wir uns dem Inhalt vom Gebet zuwenden. Verse 2 und 3. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Todesreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Der Jona betet aus dem Bauch vom Fisch zum Herr, seinem Gott. Und obwohl der Jona ja von Gottes Angesicht geflohen ist, sich aktiv abgewendet hat von ihm, ist und bleibt Jahwe sein Gott. Denn es gibt keinen anderen Gott als Jahwe. Es gibt keinen anderen Gott als der einzig wahre Gott. Und für den Prophet Jona ist auch im Weglaufen vor Gott immer noch klar gewesen, dass schlussendlich sein Gebet an Gott gerichtet werden muss. Dass Gott immer noch die einzige Anlaufstelle ist, egal wie der Jona sich verhalten hat. Und das ist eine schöne Gewissheit, die uns das Gebet gibt. Eine Gewissheit, dass Gott immer unser Gott ist. Dass er sich immer wieder in seiner Gnade uns zuwendet und gehört, unabhängig von unserem Verhalten, von unserem Versagen. Weil Gott nicht abhängig ist von uns. Gott ist nicht abhängig von deinem Verhalten, weil Gott steht über uns. Und der Gott gehört. Er ist nicht auf Durchzug gestellt beim Jona, nein, sondern er gehört der Jona sogar aus der Tiefe vom Meer. Und der Jona ruft da wortwörtlich von der Schwelle vom Totenreich zu Gott. Menschlich gesehen ist er bereits tot gewesen. Es hat eigentlich keine Hoffnung mehr gegeben, wenn du mitten im Meer vom Schiff gerührt wirst. Da bist du eigentlich tot gewesen. Doch selbst, wenn für die Menschen keine Hoffnung mehr gibt, kann Gott noch eingreifen, kann Gott noch handeln. Ist Gott nicht handlungsunfähig? Und damit nimmt der Jona den Psalm 139, Vers 8 in Anspruch. Psalm 139, Vers 8, dort steht: Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist auch du da. Nähme ich den Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und das erlebt der Jona ganz praktisch da. Egal, wo wir sind, egal, wie es uns geht, und egal, was wir verbockt haben, als Kinder Gottes sind und bleiben wir Kinder. Und das ist eine ganz wichtige Tatsache. Denn mit unserer Bekehrung sind wir zu Kindern Gottes geworden. Und wir bleiben das auch. Es kann nicht sein, dass wir dummerweise durch einen blöden Zufall oder das Verhalten unsere Kindschaft wieder würden verlieren. Jetzt habe ich halt die falsche Biomilch in mir gekauft, jetzt ist Gott halt nicht mein Vater. Nein, so läuft das nicht bei Gott. Nein, sondern wir dürfen immer wieder die Zuversicht haben, dass wir immer wieder dürfen zu Gott kommen. Dass wir immer wieder dürfen umkehren zu ihm. Dass wir immer wieder wie der Jona zu Gott schreien dürfen. Aber die Zugehörigkeit hat auch noch eine andere Seite. Und auf diese Seite geht die nächsten Verse 4 bis 5 ein. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Ströme umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin vor deinem Auge verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Für den Jona ist klar gewesen, warum dass er in dieser Situation ist. Es ist die ihm zustehende Strafe gewesen für das Abwenden von Gott. Doch trotzdem haltet sich der Jona auch der Strafe noch an Gott. Selbst wenn der Jona denkt, dass er für immer verstoßen sein muss, hört er nicht auf, sich verbissen an die gnädige Gott zu klammern. Weil der Jona weiß, dass Gott selbst in der Strafe noch die beste Anlaufstelle ist. Und das war auch für den König David die Tatsache, als er vor die Wahl gestellt wurde, auszuwählen, was für eine Strafe dass er für seine unrechtsmäßige Volkszählung auswählen soll. Sagt der David in 1. Chronik 21, Vers 13. 1. Chronik 21, Vers 13. Und David sprach zu Gott, mir ist sehr Angst, ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber in die Hände der Menschen will ich nicht fallen. Es ist immer besser, in die Hände vom barmherzigen Gott zu gehen, sich in die Hände vom barmherzigen Gott zu begeben. Und von dem gnädigen Gott weiß der Jona nur zu gut. Denn für ihn ist ja gerade die Gnade Gottes der Grund gewesen, warum dass er von dem Auftrag flüchtet. Der Jona sagt das selber im Jona 4,2. Im Jona 4,2 sagt er, jetzt habe ich das durcheinander. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, denn ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Urteil reut dich. Der Jona hat das genau gewusst. Und da kommt eigentlich die traurige Herzenshaltung vom Jona zum Vorschein. Gnade, ja gern, das nehme ich gern in Anspruch im Buch vom Fisch. Aber bitte nicht für die anderen. Bitte unbedingt auch gar nicht für meine Feinde. Die haben das ja gar nicht verdient. Und wie schnell fallen auch wir in so eine verhärtete Herzenshaltung hinein. Das passiert vielleicht, wenn wir über Leute reden, die uns nicht so gefallen. Vielleicht über den Bundesrat. Ja, ist uns aber bewusst, dass auch Gott ihnen in seiner Gnade begegnen will. Dass Gott auch ihnen seine Gnade anbietet. Und darum wollen wir lieber für sie beten, als über sie zu fluchen. Wenn wir lieber für die Gnade Gottes einstehen, als für den Fluch. Der Jona hat die Haltung leider auch im Fisch noch nicht abgelegt. Denn von Ninive und den anderen finden wir kein Wort in seinem Gebet. Aber gerade da kommt die Gnade Gottes wieder raus. Selbst dem egoistischen Prophet Jona wird von Gottes Gnade nicht ausgeschlossen. Selbst dem egoistischen Jona wendet sich Gott in seiner Gnade zu. Selbst wenn die Strafe über ihn gekommen ist. Ja, der Jona hat in seiner Flucht sich von Gott abgewendet. Aber jetzt wendet er sich wieder bewusst zu. Er wendet sich zu seinem heiligen Tempel, wenn das da so schön formuliert wird. Der Jona hört also nicht auf, Gottes Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Auch wenn es für ihn momentan wie der sichere Tod aussieht. Aber selbst im Tod ist Gott noch der Lebendige. Ist Gott noch der Ewige. Wir wollen weitergehen zu den Versen 6 bis 8. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Bergen sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Der Jona macht jetzt einen Rückblick von seinem Erlebten, denn das Gebet spricht er ja erst im Buch vom Fisch. Aber als der Jona in die Tiefe vom Meer gesunken ist, seinem Grab entgegensinkt, handelt Gott schon. Und da ist die Reihenfolge wichtig von den Versen, dass Gott zuerst handelt, dass Gott zuerst eingreift. Weil Gott hat ja den Fisch gesendet, noch bevor der Jona überhaupt ans Betten hat können denken. Wo er noch um sein Leben gerungen hat, wahrscheinlich mehr, hat Gott in seiner Gnade schon gehandelt. Und gerade wegen dem Fisch wird die Geschichte ja oft als unwahr, als Mythos oder Märchen beschrieben. Aber für uns Gläubige soll das kein Problem darstellen. Denn was ist an einem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, unmöglich? Wenn Gott das Universum in seiner Perfektion kann schaffen, warum soll es ihm unmöglich sein, einen Fisch zu senden, der so einen Jona verschluckt und wieder ans Land bringt? Im Jeremia 32, Vers 17 gibt es eine schöne Aussage, die das nochmal verdeutlicht. Jeremia 32, Vers 17 lesen wir: Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Und das ist ein Ausspruch, können wir da mit ganzem Herzen einstimmen in den Ausspruch? Oder trauen wir Gott manchmal nicht so viel zu? Trauen wir Gott, dem Schöpfer von allem, zu, dass er wirklich alle Macht im Himmel und auf Erde hat? Dass er auch uns kurz vor dem Tod noch rausziehen kann? Dass er ja sogar über den Tod hinweg noch handelt? Und uns in seine Gnade, ins ewige Himmelreich kann bringen. Es ist mehr möglich, als wir mit unserem eingeschränkten Denken können fassen, weil Gott der allmächtige Gott ist. Und Gott hat noch gehandelt, bevor der Jona überhaupt an ihn gedacht hat. Er hat in seiner Gnade gehandelt, noch bevor der Jona angefangen hat zu beten. Ist jetzt am Jona sein Gebet darum zu spät oder gar vergeben gewesen? Können wir jetzt nicht sagen, ja, warum hat der Jona denn überhaupt noch gebetet? Jetzt ist er ja in dem Fisch gerettet gewesen. Und da muss ich ganz klar das Nein als Antwort geben. Nein, in keiner Weise. Denn der Jona nimmt in seinem Gebet ja genau die Gnade in Dank und Freude an. Es gibt nie ein zu spät fürs Gebet. Solange wir leben, ist der richtige Zeitpunkt dafür. Aber eine Tatsache ist wichtig drin: Wenn Gott nicht der gnädige Gott ist, dann werden unsere Gebete vergeben. Und das ist, was der Jona da so bewusst machen will. Dass Gott so gnädig ist, dass er noch vor unserem Gebet seine Gnade zeigt. Dass er uns einen Schritt voraus ist. Das ist schön zu wissen. Gott ist uns einen Schritt voraus. Er weiß schon, was er macht. Und wir dürfen im Gebet das dankbar und freudig in Anspruch nehmen. Wie sieht die Gnade jetzt genau aus? Verse 9 und 10. Dort steht, verehre nicht die Götzen, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Und der Vers 9, der ist irgendwie ein bisschen komisch. Also in der Vorbereitung habe ich da recht ein bisschen rumstudiert, was jetzt der da genau zu sagen hat. Und Jona denkt da höchstwahrscheinlich an die Heiden auf dem Schiff, die ihn ins Meer gerührt haben. Und er hat ja gar nicht gewusst, dass die nachher eigentlich Gott geopfert haben. Und darum hat er da ein bisschen eine vorurteilshafte Haltung gegenüber ihnen. Doch auch in dieser falschen Haltung eigentlich erkennt Jona etwas Essentielles Richtiges. Dass Götzendienst und Abwendung von Gott auch Abwendung von der rettenden Gnade Gottes ist. Und darum will er sich wieder an Gott wenden, weil allein Gott seine Rettung aus tiefster Not ist. Und das ist die unumstößliche Tatsache, dass allein aus Gott Rettung ist, dass allein bei Gott Rettung kommt. Und da wird angedeutet, wie die Rettung im Endeffekt kommen wird, durch Jesus Christus. Denn Jesus bezieht die Begebenheit vom Jona ja direkt auf sich im Neuen Testament. In Matthäus 12, 39 bis 41 zum Beispiel, sagt Jesus, Matthäus 12, 39 bis 41, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Jesus bezieht sich mit seiner Aussage nicht allein auf seine Auferstehung und seinen Tod, seine 3 Tage im Grab, sondern, wie im Vers 41 rauskommt, auf die Hauptaussage von dieser Geschichte von Jona. Dass die Rettung allein vom gnädigen Gott kommt für alle, die an ihn glauben, für alle, die umkehren und ihre Sünden bekennen, für alle, und die rettende Gnade Gottes annehmen. Und dass die Gnade Gottes sowohl für die Heiden als auch für die abtrünnigen Propheten gilt. Gott macht keinen Unterschied. Und Gottes Rettung ist nicht einfach nur eine Rettung vor einem weltlichen Tod, wie das der Jona da erfahren hat, sondern es ist eine Rettung vom ewigen Gericht, vor dem ewigen Tod. Denn wie der Jona das temporäre Gericht für seinen Ungehorsam hat müssen erleiden, so steht jedem Mensch am Schluss das ewige Gericht zu. Im Hebräer 9, 27 steht, und so gewiss der Mensch bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen und damit auch die ewige Trennung von Gott. Doch in seiner Gnade hat er sich in seinem Sohn Jesus Christus uns wieder zugewendet. Ist uns wieder einen Schritt vorausgegangen. Wie der Jona da hat er gerettet werden vor einem sicheren Tod, so will Gott auch uns retten durch seinen Sohn vor einem sicheren Tod im Gericht. Jesus Christus hat für uns die Strafe am Kreuz getragen. Er ist für uns ins Totenreich abgegangen. Wie das im 1. Petrus 2, Vers 24 nochmal beschrieben wird. Es steht, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Aber er ist eben nicht tot geblieben. Er hat den Tod viel mehr besiegt. Und damit hat er den Weg frei gemacht ins ewige Leben, in Gemeinschaft mit Gott. In Gemeinschaft mit dem gnädigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und damit wird der Vers 9 auch für uns zu einer Standortbestimmung. Sind wir die, die die Gnade verlassen? Sind wir die, die uns abwenden von Gott? Oder sind wir die, die die Gnade Gottes in Anspruch nehmen und zu Jesus Christus kommen und ihn als Herr und Retter in unserem Leben aufnehmen und unsere Sünden bekennen und wieder umkehren zu ihm? Der Jona hat die Gnade Gottes gesucht und angenommen und das hat ihm Rettung gebracht. Und von dieser Rettung lesen wir noch im letzten Vers, Vers 11. Und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. Und ich finde das so ein schöner Abschluss von dem Abschnitt. Das Vertrauen auf Gott hat sich gelohnt. Gott hat gehandelt und der Jona gerettet. Und wie muss sich der Jona gefühlt haben nach diesen 3 Tagen in dem Magen von dem Fisch? Er muss dreckig zersaust gewesen sein. Wahrscheinlich kein schöner Anblick. Rabbinische Quellen sagen, dass seine Haut schneeweiß gewesen von der Magensäure, die langsam angefangen haben, ihn auflösen. Also der muss ganz verrückt ausgesehen haben. Der Jona ist ausgespielt worden. Und da hat die deutsche Übersetzung das ein bisschen abschwächen, weil eigentlich wörtlich übersetzt ist er ausgekotzt worden. Und das spricht auch für die Historizität von dem Text, weil ein Ausspähen kann man nicht, wenn etwas im Magen ist. Das muss man auskotzen. Genau. Und das ist sicher kein schöner Vorgang gewesen. Aber es ist ein heilsamer und rettender Vorgang gewesen. Es ist ein Vorgang von der Heiligung gewesen. Und so ist das auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir wieder unsere Verfehlungen vor Gott bringen. Das ist meistens keine schöne Aufgabe. Das ist meistens nicht etwas, was wir jetzt mit Freude machen. Weil es etwas mit unserem Ego macht. Weil es etwas mit unserem Ansehen macht. Weil es etwas mit dem Ansehen vom Jona gemacht hat, dass er aus dem Fisch ausgekotzt worden ist. Doch die Rettung, der Weg von der Buße, der Weg von der Umkehr, ist auch für uns absolut heilsam und notwendig. Es ist ein Schritt in der Heiligung, immer ähnlicher werden wie Gott. Immer mehr und näher können zu Gott kommen. Uns immer mehr auch wieder von Gott reinigen und zu verändern lassen. Und man kann das bildlich so beschreiben, dass wir mit unserer Bekehrung, wenn wir jetzt das Bild vom Jona nehmen, ausgespeuzt worden sind von den Fängen, von Sünde und vom Tod und vom Teufel als Land vom Leben mit Gott. Ich finde das irgendwie noch ein schönes Bild. Der Vorgang hat etwas mit unserem Ego gemacht, aber er hat uns gerettet und geheiligt. Und es ist so spannend, wie da Gott dem Fisch gebietet und der Fisch gehorcht einfach. Und der Jona Gott zuerst nicht gehorcht hat, sondern sich abgewendet hat, gehört der Fisch sofort. Und doch gilt die Rettung am Jona und nicht am Fisch. Weil Gott den Mensch als sein Ebenbild geschaffen hat. Weil Gott den Mensch liebt. Und in seiner Liebe angenommen ist. Jesus Christus ist für den Mensch gestorben und darum ist er ja Mensch geworden und nicht dir. Und das ist heute in der Gesellschaft oft umgekehrt, dass man das Tier über den Mensch stellt, dass man dem Tier mehr Wert und Recht gibt als den Menschen. Und das ist eine falsche Art. Da kehrt man die Schöpfungsordnung Gottes um. weil Gott uns als seine Ebenbilder gemacht hat. Der Jona ist also nicht selber aus dem Fisch geklettert. Gott hat ihn rausgeholt in seiner Gnade und Liebe. Und ist jetzt der Jona wegen dem komplett schon verändert gewesen, komplett schon umgekehrt? Nein, wenn wir das nächste Kapitel lesen, dann merken wir das, dass das nicht der Fall gewesen ist. Aber Gottes Gnade geht auch unserer Herzenshaltung voraus. Gott ändert den Jona nach und nach, Schritt für Schritt. Er hat Geduld mit ihm. Und so will er auch uns immer wieder mehr verändern, immer wieder Schritt mit uns gehen. Und das ist die Frage, lassen wir uns auf das ein? Lassen wir uns vom Wort Gottes überführen? Nehmen wir sein Wille als unsere Grundlage von unserem Leben und tun immer wieder unser Verhalten auch an dem prüfen? Gott will mit uns Schritte gehen. Jesus ist für uns gestorben, wo wir noch Sünder gewesen sind, wo wir noch nicht mal an ihn gedacht haben, wo wir noch nicht mal an ihn haben können denken. In Römer 5,8 kommt das so schön raus, dort steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und so hat er auch den Jona errettet, obwohl sein Herz noch nicht ganz verändert war, noch nicht ganz umgekehrt ist. Und das ist die unbegreifliche Gnade und Güte Gottes. Dass Gott einen Weg mit seinen Kindern geht, auch wenn wir oft davon wieder abschweifen, oft davon wieder abkommen. Und so bildet der Psalm für uns eine wunderbare Zuversicht, dass Gottes Wort uns in allen Lebenslagen trägt. Dass nicht unsere Gedanken, unsere Gefühle oder unsere Eindrücke Sicherheit geben, sondern allein Gottes Wort und damit Gott, der gnädige Gott selber. Und diese Gnade, die wollen wir immer wieder in Anspruch nehmen. Selbst wenn wir wieder gesündigt haben, selbst wenn wir wie der Jona uns wieder abgekehrt haben von Gott, dann ist jetzt die Aufforderung, kehr um zu Gott, nimm seine Gnade in Anspruch und lob und dank ihn dafür, wenn das auch der Jona gemacht hat. Amen. Ich will noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du der gnädige Gott bist, der Gott, der uns immer wieder annimmt, der uns einen Schritt vorausgeht, wo wir immer wieder gewiss sein dürfen, dass du und deine Gnade grösser ist als unser Vermögen, als unsere Sünde. Und so bitte ich dich, dass du uns wieder neu ausrichtest, dass du uns überführst mit deinem Wort, dass du uns wieder ausrichtest auf dich und dass du uns immer wieder auch heiligst und gerechtfertigst. Dass du uns immer wieder an der Hand nimmst und Schritt für Schritt durchs Leben gehst, weil du der Einzige bist und tragfähig bist. Weil dein Wort das Einzige ist und in Ewigkeit besteht. Amen.